toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 114, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum nächsten langen Interview. In der letzten Folge war Rudi Mollecker zu Gast. Gestern am Mittwoch ist eine Sonderfolge rausgekommen über sportpolitische Themen, über den Fall von Simona Halep und den Drang von Saudi-Arabien in den Profitennis hineinzukommen. Heute gibt's das nächste lange Interview. Sie war bereits schon mal zu Gast als Juniorenspielerin in Folge 46. Ich sag Hallo in die Leitung zu Mara Gut.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir versuchen ja immer in diesem Podcast für gute Laune zu sorgen, dass wir SpielerInnen einladen nach Turniererfolgen. Und du hast das jetzt vor Wochenfrist getan in Tunesien, ein kleineres ITF-Turnier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Kleine Zusammenfassung noch über Mara Gut für alle, die jetzt nicht so up-to-date sind. Das ist ihr zweiter ITF-Erfolg gewesen bei den Damen. Sie ist 20, wird im Juni 21 Jahre alt, Rechtshänderin, Weltrangliste momentan auf 568, Career High war bereits 451, letztes Jahr aus Usingen in der Nähe von Frankfurt, hat für Furore gesorgt im Juniorinnenbereich bei den French Open und in Wimbledon das Viertelfinale erreicht, 2021 war das, da haben wir auch gesprochen. Seitdem ist, wie wir es gerade im Vorgespräch schon miteinander geteilt haben, viel passiert. Wir wollen heute darüber reden, fangen aber mal direkt ganz fresh an. Wenn es schon einen Erfolg zu feiern gibt, dann natürlich auch mit dem Erfolg. Du hast in Tunesien gewonnen, davor, ich weiß gar nicht, ob es am selben Ort war, ich glaube schon auch Finale gespielt, auch wenn es nur ein kleineres ITF-Turnier ist, wie du es selbst gesagt hast, das muss man ja eigentlich gar nicht so kleinreden. Wichtig ist, glaube ich, in deiner Phase momentan auch Matchpraxis und dann natürlich auch Erfolge. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, absolut. Also das war das Ziel vor der Reise, dass ich so viele Matches spielen kann, wie es irgendwie möglich ist. Und dadurch, dass ich ja auch dann 2 Wochen da war und besonders in der zweiten Woche dann das Turnier gewonnen habe, konnten wir das auch in die Tat umsetzen und da bin ich sehr zufrieden mit.
Das glaube ich sofort. Wie ist das vom Mindset her, wenn man so eine erfolgreiche Juniorenspielerin war und sich da nach oben gefightet hat, auch unter die Top 500, dann gibt's mal so ein paar Up und Downs, wenn man dann wieder auf der ITF-Stufe nochmal einen Schritt zurückgeht. Ich habe da letztens auch mit Rudi Mollecker drüber gesprochen und mit Wally Massour, der auch nach Verletzung wieder auf Future-Ebene zurückgekommen ist. Das ist ja auch für die Birne nicht immer ganz leicht. Wie versuchst du das anzugehen?
Ja, also es ist auf jeden Fall schwierig bei mir, würde ich sagen, da wir mein Spiel sehr stark umgestellt haben oder allgemein da einige Sachen verändert haben, war es schon eine schwierige Zeit für mich. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich gefunden habe, okay, was möchte ich überhaupt als Spielerin? Wer bin ich überhaupt als Spielerin? Was macht mich aus? Was möchte ich erreichen? Und wir reden da im Team sehr, sehr viel drüber. Also die Kommunikation ist mir da super wichtig mit allen Leuten, die mich betreuen. Und das hilft mir auch auf jeden Fall stark. Und dadurch würde ich sagen, gehen wir das auch am besten an.
Da hast du auch kurz im Vorgespräch schon drauf eingegangen, dass du spielerisch einiges umgestellt hast. Du bist seit rund 2 Jahren bei Michael Geserer in Regensburg. Mit Michael habe ich vor ein paar Wochen auch gesprochen über die Zusammenarbeit mit Jule Niemeyer. Vielleicht kannst du, wir sind ja ein Tennis-Freak-Podcast, gehen wir gerne doch mal direkt ins Detail rein. Was habt ihr denn umgestellt? Was war dir wichtig? Was war dem Trainer wichtig? An was habt ihr gearbeitet?
Gut, also eine Sache, an der ich dringend arbeiten musste und die wir auch angegangen sind, war mein Aufschlag. Ich hatte in der Vergangenheit da öfter Probleme mit und habe mir da echt ja selbst einfach das Leben ab und zu sehr schwer gemacht. Und das war was, wo wir stark den Fokus drauf gelegt haben, wo wir sehr, sehr viel Zeit auch investiert haben, wo ich jetzt auch merke, dass es sich langsam auszahlt. Also sowohl was mehr freie Punkte angeht, als auch allgemein, was die Quote angeht, ist deutlich, deutlich besser, ist mehr Variation drin. Das war unser Ziel und da bin ich froh, dass man da jetzt auch langsam Erfolge sehen kann. Ansonsten würde ich sagen, ist meine Spielidee oder auch mein Spielverständnis einfach anders mittlerweile. Also es ist aktiver, Die Punkte sind ein bisschen kürzer. Ich war früher schon sehr, sehr konstant und sehr auf lange Ballwechsel aus, hatte aber nicht so wirklich eine Waffe oder was, was mich richtig gefährlich gemacht hat. Das ist auch was, an dem wir gearbeitet haben. Und ja, ich fühle mich sehr wohl jetzt mit der Art von Spielerin, die ich geworden bin oder die ich auch noch weiter dann entwickeln kann und denke, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind.
Wenn man an seinem Aufschlag ändert oder die Aufschlagbewegung nach vielen Jahren des langen Übens ändert, beschreib mal den Prozess. Da gibt es ja so verschiedene Phasen. Man lernt die neue Technik, dann klappt die, dann gibt es vielleicht wieder einen Rückfall und vor allem das dann auch, es sind ja zwei verschiedene Paar Sachen, die Technik zu können, aber sie dann auch im Match bei Breakball gegen sich abrufen zu können. Wie war da der Prozess und wie lange oder wie schnell ist das vonstatten gegangen?
Also ich muss sagen, ich tue mir mit der Art von Veränderungen schon auch eher schwer. Also am Anfang sind meine Trainer schon auch auf Skepsis gestoßen, muss ich sagen. Also ich habe mir das alles erstmal angeguckt und was genau wollen sie von mir? Was können wir machen? Ich wusste, dass wir es angehen müssen, war dazu auch bereit, aber trotzdem fällt es einem natürlich schwer, weil das auch eine Gewohnheit ist, die Aufschlagbewegung oder auch den Griff oder was auch immer man verändern möchte. Muss aber sagen, dass ich mich dann doch offen darauf eingelassen habe, es ab und zu trotzdem immer wieder Rückschläge gab, also wo ich mich nicht getraut habe oder wo ich dann zu vorsichtig war, weil ich mir ja einfach nicht so ganz sicher war mit dem, was ich gemacht habe und mir da auch dann so ein bisschen die Matches gefehlt haben, weil ich einfach nicht so die Erfolge hatte. Dadurch kam ich nicht so weit bei den Turnieren und kam in diese Drucksituation noch nicht oft genug, wo es natürlich darum geht, dass man das dann aushalten kann und dann auch praktisch zeigen kann, okay, es funktioniert oder da ist eine Veränderung da. Und das ist was, was ja eigentlich seitdem ja deutlich besser wird und wo ich einfach immer mehr an Sicherheit gewinne. Deshalb ist es ein längerer Prozess gewesen, aber ich würde sagen, ja, wir haben es ganz gut im Griff momentan und ich bin da sehr, sehr glücklich drüber.
Das ist schön zu hören. Mara Regensburg ist ja einer der professionellsten Standorte im Tennis in Deutschland, vor allem für Damen-Tennis bekannt. Erzähl doch mal ein bisschen über dein Umfeld dort, über deinen Alltag. Wie bist du dort aufgestellt? Wer sind deine Ansprechpartner? Wie sieht es aus, wenn du Trainingswochen in Regensburg hast? Du bist ja auch momentan jetzt nach Tunesien. Wir sprechen gerade in Regens nach Regensburg spreche ich mit dir ja gerade.
Genau. Ja, also ich muss sagen, das hier ist so ein bisschen meine zweite Familie geworden, sowohl von der Tennisseite als auch mit der Integralis-Physiotherapie-Praxis, wo wir ja Physiotherapie, Training, auch im mentalen Bereich was machen, aber auch Yoga. Also da ist echt alles Mögliche dabei. Und ich bin mit dem ganzen Team sehr eng. Sehr viele Freundschaften habe ich da auch gewonnen und fühle mich einfach super wohl. Es ist ein sehr lockeres Umfeld und ja, wir arbeiten aber trotzdem sehr hart. Da bin ich besonders eng oder für mich zuständig, würde ich sagen, ist Florian Zitzelsberger. Der ist ja auch auf der Tour viel unterwegs, aber wir sind trotzdem fast täglich im Austausch, weil er auch für meine Trainingspläne zuständig ist. Und im Tennisbereich hat mich jetzt lange betreut Marcello Kraka. Der wird aber jetzt unsere Akademie bis Mai verlassen, also ist nur noch bis Mai da. Und ja, dann werde ich einen neuen Trainer bekommen. Wer genau das ist, wissen wir jetzt noch nicht. Michael ist auf jeden Fall dran, aber auch mit Michael bin ich regelmäßig im Kontakt. Also er weiß auch immer, wie es bei mir im Training oder auch bei den Turnieren momentan aussieht. Ja, und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Ich mag mein Umfeld gerne und das ist mir auch wichtig, weil ich dann einfach viel besser arbeiten kann.
Das hört man auch aus der Antwort heraus, dass du hast ja auch direkt so gestartet, zweite Familie und so. Dieser Zusammenhalt, der scheint dir sehr wichtig zu sein. Ist ja auch etwas, was im Profitennis auch durchaus mal fehlt, ne? Auf der Tour kann es ja auch durchaus mal kalt zugehen, weil ich das jetzt aus der Antwort so rausgehört habe. Wie wichtig ist dir das und wie versuchst du das dir zu holen, wenn du mal auf Turnierreisen bist, wo jetzt nicht so viele Leute um dich herum sind, die du vielleicht ganz doll magst?
Ja, also ich meine, wir sind immer im engen Austausch. Also es ist jetzt nie so, dass ich da groß allein gelassen werde. Ich habe ja auch immer einen Tennistrainer zum Beispiel dabei. Ab und zu reist auch mal meine Mama noch mit, wenn sie Zeit und Lust hat.
Ja,
Und
cool.
ja, also so sehe ich meine Familie dann auch ab und zu einfach noch. Aber ich muss sagen, ich fühle mich einfach dann wohler und funktioniere dann auch besser als Spielerin und braucht es auch, weil mich das auch ein bisschen ablenkt und ja, mir eine gute Zeit auch trotzdem wichtig ist. Ich meine, es ist schon hart, das Leben, aber habe es mir ausgesucht und ich mache es auch gerne. Und mit den Leuten oder mit dem richtigen Umfeld kann es einfach einfacher werden. Und ja, deshalb versuche ich auch da, wenn irgendwie Redebedarf ist oder so, weiß ich, dass ich mich an alle wenden kann und bin dann da im Austausch, falls irgendwas mit mir sein sollte oder ich irgendwo Hilfe brauche.
Zwei Fragen dazu. Wenn du mit deiner Mutter reist, klappt das gut? Ist das dann nur Mutter-Tochter-Verhältnis oder ist das auch so ein bisschen Trainer-Spielerinnen-Verhältnis oder wie regelt ihr das? Ich würde mir das schwer vorstellen. Ich habe ja selbst mal Tischtennis gespielt. Da war wenn dann nur mein Vater dabei und da war es meistens ganz okay, würde ich sagen.
Also bei uns klappt das gut. Wir haben das in der Jugend auch öfter gemacht. Meine Mama ist nicht so im Tennis drin, würde ich sagen. Klar, halt durch mich irgendwie schon, aber ganz weit weg von Trainerin sein oder sonst irgendwas ist auch nicht so, dass sie mein Spiel analysiert oder keine Ahnung, mir irgendwelche Anweisungen gibt, was ich taktisch machen könnte.
Moralische Unterstützung mehr.
Absolut moralisch, emotional ist sie voll dabei, aber alles andere. Da lässt sie mir meine Freiräume. Und das ist ab und zu wirklich auch eine gute Abwechslung, weil ich dann einfach auf mich allein gestellt bin und selbst Lösungen finden muss und keinen Trainer dabei habe, der mir manchmal einen Anreiz gibt oder auch mir einfach unter die Arme greift, sondern da kann ich sehen, okay, wie gut kriege ich das auch alleine hin. Aber ja, also wir haben absolut keine Trainer-Spieler-Beziehung zueinander. Null. Bin ich auch froh drum, muss ich sagen. Ich glaube, das würde nicht so gut funktionieren.
Wollte ich gerade sagen, jetzt ohne Namen zu nennen, international, auch in der Vergangenheit gibt es ja auch Negativbeispiele im Tennis, wie das dann das Familienverhältnis durchaus auch mal kontraproduktiv beeinflussen kann. Deswegen gut, wenn ihr da eine sehr gute Lösung für euch gefunden habt. Nochmal ganz kurz zurückzukommen zu Florian Zitzelsberger, ist ja auch einer der interessantesten Personalien auch im Physiobereich, im Welttennis. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber hat ja auch, ich glaube, dass er auch noch mit Naomi Osaka auch virtuell oft
Ja,
zusammenarbeitet. Genau.
die sind momentan auch unterwegs zusammen.
Schön, das ist eine sehr gute Info. Ist natürlich gerade der US-Swing, der natürlich auch für Naomi Osaka sehr wichtig ist, auf dem Weg zurück nach Mutterpause. Michael Geser hatte auch erzählt, zum Beispiel mit Jule Niemeyer, dass oft virtuell auch gearbeitet wird. Wahrscheinlich läuft das bei dir ähnlich ab. Bekommst du Trainingspläne virtuell? Habt ihr manchmal sogar Videoeinheiten zusammen? Erzähl mal ein bisschen, wie das abläuft.
Ja, also die Trainingspläne schickt er mir nach Bedarf. Also wir sprechen dann auch bei Turnieren ab, okay, Flo, so und so sieht's aus. Dann und dann habe ich mein erstes Match. Ich habe jetzt noch so und so viele Tage Vorbereitung hier. Was mache ich am besten? Dann schickt er mir einen Plan. Oft ruft er dann auch einmal an, damit wir den durchsprechen können. Aber meistens sind direkt Videos hinterlegt, sodass ich mir theoretisch auch einfach die Erklärvideos angucken kann, weil falls ich nicht genau weiß, was genau mir diese Übung jetzt sagen soll. Von daher, das klappt sehr gut. Ansonsten habe ich ab und zu auch Online-Sessions mit ihm, also wo wir uns richtig sehen oder auch mit Simone. Also das ist vor allem unsere Yoga-Lehrerin, würde ich sagen. Im mentalen Bereich machen wir aber auch ab und zu was. Das machen wir dann, würde ich sagen, noch öfter. Aber ja, ansonsten, auch wenn er hier ist, sehen wir uns ja dann sowieso, wenn wir beide mal da sind. Aber sonst versorgt er mich auf jeden Fall immer mit Plänen, die ich dann nach bestem Gewissen ausführen kann.
Ich habe dich das letzte Mal in der Quali in Bad Homburg spielen sehen, ohne dass du mich gesehen hast. Ich hab zugeschaut. Wir haben nicht geredet. Vor 1, 2 Jahren haben wir uns zumindest mal gegrüßt. Das ist ja auch immer deine Chance, auf dem obersten Niveau mal reinzuschnuppern, zumindest in der Vergangenheit. Wenn wir über den physischen Aspekt sprechen, wo würdest du dich da sehen? Jetzt ohne Zahlen zu nennen, also Weltranglisten zahlenmäßig oder so, aber so von deinem persönlichen Gefühl. Bist du da, würdest du sagen, da bist du schon vorne dabei? Hast du da noch Nachholbedarf? Wie siehst du das selbst? Weil ich kann das gar nicht einschätzen.
Also für mich persönlich und für meine Entwicklung würde ich sagen, ich bin gerade in meinem Bestzustand. Ich hatte ab und zu doch schon auch mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt erst Ende letzten Jahres bei den Deutschen Meisterschaften mir eine kleinere Verletzung am Knie zugezogen. Also ich hatte da schon auch immer wieder meine Rückschläge, aber wir kriegen das echt gut in den Griff hier und ich werde da sehr gut versorgt und muss sagen, also mit dem Stand, also an dem ich jetzt gerade bin, bin ich happy, aber ich weiß auch, dass da auf jeden Fall noch mehr geht. Und ja, wir versuchen da in allen Bereichen weiterzuarbeiten und damit ich mich da einfach bestmöglich weiterentwickeln kann, weil ich denke, am Ende sind wir auf jeden Fall noch nicht angelangt, aber wie gesagt, ich würde sagen, momentan bin ich schon mit in meiner besten Form.
Hast du denn das Gefühl, dass auf der Turnierebene, auf der du dich gerade befindest, dass da alle Spielerinnen sehr, sehr fit sind, dass das ein wichtiges Element ist, oder gibt es da auch noch größere Unterschiede?
Also ich würde sagen, bei uns, vor allem jetzt bei den kleineren Turnieren, gibt es da schon noch Unterschiede. Man sieht es auch allein schon an so Aspekten wie Ernährung und sowas. Also das ist auch was. Ich habe eine Zeit lang sehr eng mit einer Ernährungsberaterin zusammengearbeitet. Also das sind auch Aspekte, wo man einfach noch viel rausholen kann, die meiner Meinung nach manche Spieler auf der Ebene vielleicht noch nicht so ausschöpfen, wie sie es könnten.
Da muss ich aber gerade mal rein,
Aber
da will ich
ja,
gerade
ich
mal
meine.
reingrätschen, da will ich gerade mal reingrätschen, Mara, weil wenn wir mal das aktuelle Beispiel nehmen, Tunesien,
Ja.
wie leicht oder wie schwer ist es bei dem
Ja.
Turnier gesund zu essen, professionell zu essen, um sich gut vorzubereiten auf die Matches?
Es ist absolut schwierig, vor allem wenn man sich überlegt, also jetzt hier bei mir zu Hause, ich kann einfach einkaufen gehen, das,
Genau.
was ich gerne esse, was mir gut bekommt oder ja, was mir einfach gut tut. Da ist es natürlich schwierig, man kann sich vorbereiten, sage ich jetzt mal, auch nur bedingt, aber ich muss sagen, so wie es da war, konnte ich mein Plan oder das, was ich einfach hier versuche zu essen, auch ganz gut durchziehen. Aber auch das ist mit Arbeit verbunden. Also es gibt Turniere, da ist es einfach schwieriger. Es gibt Länder, in denen es ist vor allem für uns auch schwieriger. Aber ja, ich denke, wenn man sich ganz gut vorbereitet, kriegt man es auch hin. Und ja, also allgemein würde ich schon sagen, dass man, wenn man einfach auf dem Niveau doch fit ist und sich gut fühlt, schon auch auf der Ebene einiges noch, ja, im Vorteil ist oder rausholen kann.
Sehr gut. Das habe ich hier auf meinem kleinen Zettelchen nämlich auch noch stehen als Thema. Habe ich mir hier unterstrichen. Gegebenheiten Tunesien. Ich spreche gerne, wenn SpielerInnen auf kleineren Turnieren sind, gerne mal über die Gegebenheiten, damit die HörerInnen, weil die sehen ja oft dann nur die Ergebnisse oder so, ein bisschen das Gefühl bekommen, wie leicht oder schwer es wirklich ist, professionell auf diesen Turnieren sich zurechtzufinden. Vielleicht gehen wir es mal ganz grob durch anhand dieses ITF-Turnier in Tunesien. Wie waren die Trainingsgegebenheiten? Wie viele Bälle gab es zum Trainieren? Waren das gebrauchte Bälle? Wie war allgemein die Qualität der Bälle? Wie war die Qualität der Plätze? Wie war das Hotel? Erzähl einfach mal ein bisschen, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was du da so sagen kannst.
Also erstmal bei den Turnieren da, also die gibt's ja praktisch jede Woche. Das ist ja eine Serie, die jede Woche das ganze Jahr lang gespielt wird. Ist es so, dass Anlage und Hotel ist eins. Also im Prinzip, ich habe jetzt während der Zeit, in der ich da war, das war ein bisschen mehr als 2 Wochen, habe ich genau zweimal diesen Bereich verlassen. Einmal um zur Trainingsanlage zu fahren, weil ich auf der Hauptanlage keinen Platz bekommen hatte, und einmal um einfach so kurz rauszukommen. Aber ansonsten verbringt man sehr, sehr viel Zeit im Hotel auf der Anlage. Ja, weil es einfach am einfachsten ist, sage ich jetzt mal. Und ich würde sagen, Trainingsbälle, gut, kriegen wir gebrauchte. Also neue hatte ich so gut wie nie. Was ich oft gemacht habe, ist, wir haben ja Ballwechsel. Das heißt, wenn ich im zweiten Satz zum Beispiel jetzt nicht mehr so viele Spiele hatte und die Bälle von meinem Match einfach noch gut waren, habe ich immer den Schiedsrichter gefragt, ob ich die Bälle tauschen kann. Dann habe ich ihm halt meine alten Trainingsbälle gegeben und habe mir die wirklich oft noch sehr, sehr guten Matchbälle genommen. Und dadurch würde ich sagen, ging das ganz gut. Ansonsten ist Bespannungsservice auch direkt da und Trainingsplätze hat man eigentlich auch ganz gut bekommen. Ab und zu kann es halt sein, dass man sehr, sehr früh morgens spielen muss oder auch mal spät abends, aber auf allen Plätzen gibt es Flutlicht. Das heißt, es geht auch ganz gut. Jetzt zu der Jahreszeit ist es ab und zu noch sehr windig. Also das ist auch was, wo man gucken muss, wie man damit klarkommt oder wie man das für sich auch nutzen kann. Auch nicht immer so einfach, aber ja, man muss es einfach wissen und dann kann man sich darauf einstellen, sage ich einfach. So ist es. Und ja, ansonsten ist es eigentlich absolut okay. Es ist direkt am Strand. Das heißt, das ist auch was, was ich gerne an Matchtagen mache. Nach meinen Matches gehe ich dann ab und zu nochmal an den Strand und lese mein Buch oder so. Das ist sehr entspannt und ja.
Das klingt aber doch entspannt und gut und einigermaßen professionell auch. Vielleicht kannst du mal, gibt es denn, vielleicht pieke ich da auch gerade an der komplett falschen Stelle, aber hast du denn in den letzten 1, 2 Jahren Erfahrungen gemacht, die verheerend und katastrophal waren, was mit Profi-Tennis nichts zu tun hatte auf irgendwelchen Turnieren. Du musst auch keine Namen vom Turnier nennen, aber du kannst ja vielleicht die Gegebenheiten besprechen. Oder war es bisher eigentlich immer so, dass du nicht meckern konntest?
Doch, also ich hatte schon auch Turnierreisen, wo ich mir so gedacht habe, okay, wow, wo bin ich hier gelandet? Was ist das hier? Was mache ich hier? Wo ich halt ein Problem damit habe, ist, wenn es nicht sauber ist. In Zimmern hatte ich durchaus schon. Das ist halt dann einfach irgendwie unangenehm, muss ich sagen. Was ich jetzt noch nie hatte, war, dass entweder die Trainingsbedingungen katastrophal war oder die Plätze nicht bespielbar. Also so schlimme Turnierreisen hatte ich noch nie. Wenn, dann muss ich sagen, es war echt entweder das Essen, wo ich gekämpft habe, oder die Unterkunft an sich. Ja, aber zum Glück auch jetzt schon länger nicht mehr. Aber da gibt es doch schon ein, zwei Turnierreisen, wo ich sagen muss, okay, wow, das war schon Abenteuer. Ja.
Hat, glaube ich, auch jeder Tennisspieler, jeder Profi-Tennisspieler, der sich noch umkämpft, irgendwo mal erlebt und auf der Agenda. Aber nach dem, was ich so von dir höre, du wirkst sehr aufgeräumt und auch das, was du so erzählst, jetzt geht es natürlich auf dem Weg nach oben. Und wenn es da wieder weiter nach oben geht, dann werden die Gegebenheiten strukturell natürlich auch immer wieder ein bisschen besser. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Wir wechseln mal das Thema. Du weißt das vielleicht, die HörerInnen wissen das auf jeden Fall. Man kann in diesem Podcast eigene Fragen einreichen. Ihr könnt mich ja unterstützen unter www.patreon.com/advantagepodcast. Gibt es dreimal im Monat diese langen Interviews. Zuerst in ganzer Länge, plus alle Sonderfolgen, plus Folgen von Turnieren, bei denen ich vor Ort bin. Ich werde dieses Jahr bei allen drei restlichen Slams vor Ort sein, war vor 4 Wochen beim Davis Cup. Und ab dem 7-Euro-Pledge darf man eigene Fragen stellen. Das hat die Petra, ein Patreon der ersten Stunde, ganz fleißig genutzt und hat eine Frage gestellt, die gar nicht so leicht ist, die ich auch gestellt hätte. Aber jetzt kann ich so tun, als würde das die Petra wissen wollen und nicht ich. Du hast natürlich mitbekommen, Barbara Rittner ist nicht mehr Sportdirektorin beim Deutschen Tennisbund. Du natürlich als langjähriges Mitglied im Talentteam und jetzt auch im Junior-Team von Porsche. Ist ja eine Institution im deutschen Tennis gewesen. Wie hast du diese Nachricht aufgefasst?
Ja, also es war sehr überraschend auf jeden Fall. Ich meine, das deutsche Damentennis ohne Barbara ist nicht vorstellbar gewesen für, denke ich, fast alle von uns. Es ist auf jeden Fall eine Umstellung, muss ich auch ganz klar sagen. Also mich hat es auch getroffen und ich hatte jetzt nicht so wirklich damit gerechnet oder ich hatte keine Vorahnung. Ich habe eine E-Mail bekommen vom DTB, wo das halt drin stand, worüber wir Spieler dann informiert wurden. Und ja, habe mich dann auch bei ihr nochmal bedankt, einfach für die Zusammenarbeit, die wir jetzt hatten und für das, was sie mir auch ermöglicht hat. Und muss einfach sagen, ja, dass es eine Umstellung für uns alle jetzt ist. Es ist ja jetzt auch noch nicht so wirklich klar, wer kommt, wie wird das jetzt gehandhabt. Ich weiß zwar, wer jetzt für mich zuständig ist aktuell, aber natürlich ist es was anderes, weil wenn ich sonst irgendwas hatte, habe ich mich an Barbara gewendet. Ja, aber ich denke, wir müssen einfach so gut es geht weitermachen und gucken jetzt, was die Veränderung mit sich bringt und wie es dann jetzt weiterhin läuft.
Aber ich höre jetzt raus, dass das nicht unbedingt auch in dem Interesse der Spielerin ist, dass sie weg ist. Also es war jetzt natürlich nicht von euch gewollt, ne?
Also ich weiß jetzt von niemandem, der da aktiv irgendwie in, weiß ich nicht, in Aktion getreten ist. Keine Ahnung, was da hinter den Kulissen abgegangen ist. Ich habe mich nirgendwo beschwert oder sonst irgendwie was da in die Wege geleitet, also da weiß ich nichts Genaues, aber ja, irgendwas wird dazu geführt haben, dass beidseitig die Zusammenarbeit nicht verlängert wurde, denke ich.
An dieser Stelle kurzer Input, Spekulation. Ihr wisst, das liegen mir sowieso fern. Was publik ist, sind zwei Dinge. Hat der Sportinformationsdienst ein paar Tage nach der Beendigung der Zusammenarbeit veröffentlicht. Es sollen Spielerinnen etwas irritiert gewesen sein bei der Brasilienreise vom Billie Jean King Cup über die zu harte Gangart von Barbara Rittner, was auch immer das heißt. Und das Verhältnis zwischen ihr und dem DTB-Präsidenten soll beschädigt gewesen sein. Das sind die Fakten, die sozusagen in der Öffentlichkeit sind über alle anderen Sachen. Ihr wisst das, wenn ich das nicht journalistisch bestätigen kann, rede ich auch nicht darüber. Ich finde es schade, so, weil ich fand auch gerade, dass das Damen-Tennis jetzt auch wieder im Aufschwung ist. Du kennst ja auch die Namen, die um dich herumschwirren, die ein bisschen vor dir stehen, die dir ein bisschen hinten stehen. Da gibt es ja genügend Spielerinnen, die wahnsinnig Talent haben und die das deutsche Profitennis auch bereichern können. Und da hat eigentlich Barbara Rittner ja bei allen so ein bisschen die Finger im Spiel gehabt. Wenn du jetzt sagst, du weißt, wer deine Ansprechpartnerin ist, darfst du da öffentlich drüber reden, mit wem du gerade da in Kontakt bist, wenn du Fragen hast?
Also momentan ist Dirk Dierr für mich zuständig.
Ah, cool,
Ich
ja.
glaube, dass er sich mit Jasmin Wördes so ein bisschen teilt. Also ich habe auch mit anderen deutschen Spielerinnen gesprochen. Caro habe ich jetzt ja auch, Caro Kuhle habe ich jetzt in Tunesien getroffen. Sie hat gesagt, bei ihr ist es Jazz, bei mir ist es Dirk. Also ich schätze, sie teilen es einfach so ein bisschen unter sich auf. Wer da noch im Gespann dabei ist, weiß ich nicht. Aber ja, ich hatte mit Dirk telefoniert, er hat mich darüber informiert, auch jetzt während meiner Turnierreise. Und ja, wir sind jetzt im Austausch, falls es irgendwelche Sachen gibt, die von mir in Bezug zum DTB gelöst werden müssen oder die ich ja wissen möchte.
Gut, die beiden genannten Namen sind natürlich auch sehr erfahrene und gute Ansprechpartner in beide auch hier im Podcast schon gewesen. Das heißt, die Hörerinnen kennen die auch. Da bist du ja in guten Händen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da passieren wird. Wenn du Caroline Kuhl ansprichst, ich habe es jetzt gerade aktuell nicht nochmal nachgeguckt, aber es war deine Finalgegnerin auch, ne? Sie hat aufgegeben,
Ja.
richtig? Genau. Hat sie sich im Match verletzt? Das wollte ich noch fragen. Oder was war da los?
Ich hatte nach dem Match dann direkt noch kurz mit ihr gesprochen. Ich meine, wir kennen uns auch schon länger.
Ja, klar.
Und für sie war es natürlich auch hart. Ich meine, wer gibt gerne im Finale auf? Wer gibt allgemein gerne auf? Also niemand. Und im Finale ist es dann nochmal doppelt bitter. Und wollte auch wissen, was mit ihr ist, wie sie sich fühlt. Und sie meinte, ja, sie hat halt ein bisschen Rückenprobleme gehabt an dem Tag und hat sich da echt nicht gut gefühlt. Sie hatte auch den Physio während dem Match schon mal gerufen und Medical Timeout genommen. Also ja, da ging es ihr einfach nicht so gut und hatte dann wahrscheinlich auch Angst einfach, dass sie es noch schlimmer machen kann. Das kenne ich von mir selbst auch.
Klar.
Und ja, so kam das dann.
Aber jetzt nichts irgendwie ganz krass Schlimmes, ja? Also nichts, was jetzt
Nee, also
länger.
ich hatte dann auch noch mal mit ihr gesprochen und sie meinte, sie möchte auch eigentlich versuchen, jetzt dann noch eine Woche dort zu spielen und war dann in der Behandlung da bei den Physios vor Ort und ja, hatte gehofft, dass sie das einigermaßen wieder hinbekommen und ja, ich glaube auch, sie spielt aktuell wieder, also ich
Sehr gut.
schätze, das haben sie dann ganz gut in den Griff bekommen.
Das ist das Wichtigste.
Absolut.
Ich guck gerade hier nochmal. Petra hatte noch ein paar Fragen geschickt. Sie hat einen Stichpunkt geschickt: Freundinnen im Tennis, in Klammern im Porsche Talentteam oder eher Konkurrenz? Fragezeichen, Klammer zu.
Soll ich direkt einfach was dazu sagen?
Bitte.
Okay, also Freundschaft im Tennis allgemein finde ich ab und zu schwierig. Habe ich auch so richtig enge Freunde, nicht so viele. Aber finde ich, kann schon funktionieren. Also ich bin gut befreundet mit Jule Niemeyer. Ich meine, gut, ist auch irgendwie naheliegend. Wir sehen uns hier zwar nicht so viel, wie wir es vielleicht beide gerne wollen würden, aber auch ab und zu verbringen dann Privatzeit miteinander. Eva Lüß, auch eine gute Freundin von mir, auch Teil des Porsche Talentteams gewesen. Wir kennen uns auch schon viele Jahre dann. Natürlich auch mit Julia Middendorf habe ich viel erlebt. Wir sehen uns nicht mehr so viel, aber ja, trotzdem gibt es da einfach einige Erlebnisse, die uns verbinden, muss ich sagen. Ja, und auch mit den anderen. Also ich komme mit allen eigentlich gut klar, würde jetzt aber bei den wenigsten sagen, dass wir super enge Freunde sind und sie mit zu meinem engsten Kreis gehören. Aber trotzdem tauschen wir uns gerne aus, wenn wir uns sehen und geben uns dann auch Updates darüber, wie bei uns momentan das Leben läuft und was es so für Neuigkeiten gibt.
Macht es das dann zum Beispiel, wenn man mal Jule Niemeyer jetzt rausnimmt, am selben Standort, wenn sie keine Turniere spielt, macht es das etwas leichter, wenn man auf unterschiedlichen Ebenen spielt, weil es dann dieses Konkurrenzdenken noch komplett rausnimmt, als vielleicht anders bei einer Gleichaltrigen oder bei einer Spielerin, bei einer deutschen Spielerin, die gerade um dieselben Turnierpunkte und Rankingpunkte kämpft?
Ich glaube, dass das ein bisschen typabhängig ist. Also ich war noch nie so sehr im Ranking-Punktesystem drin. Ich habe da noch nie so viel Wert drauf gelegt, sage ich jetzt mal. Klar, es ist irgendwo zentral wichtig, wo stehe ich, was für Turniere kann ich dadurch auch spielen und so weiter. Aber ich habe mich noch nie so viel mit den anderen verglichen, weil ich einfach denke, jeder geht seinen eigenen Weg und Manche brauchen ein bisschen länger, bei anderen geht es viel schneller, aber auch die, ja, Bedingungen sind unterschiedlich, also kann man es gar nicht eins zu eins so vergleichen. Und jeder geht da irgendwie seinen eigenen Weg. Und ja, Jule und ich, wir verstehen uns einfach gut. Klar, spielt sie viel, viel größere Turniere als ich und hat auch schon deutlich, deutlich mehr in ihrer Karriere erreicht als ich, aber trotzdem verstehen wir uns einfach gut und wir verbringen gerne Zeit miteinander und unternehmen dann was, wenn sich's gerade mal irgendwie ergibt oder wenn, ja, wenn wir es beide unterbringen können.
Klingt richtig gut, aber das kann ja auch, also die Erfolge einer Freundin und so, das kann ja auch von Vorteil sein. So ihre, bei ihr läuft es ja jetzt ja auch wieder viel, viel besser, hat sich in Mexiko durch gute Ergebnisse auch wieder. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube im Live-Ranking, im Jahresranking ist sie Top 70, glaube ich sogar. Will jetzt nicht lügen, will jetzt keine Fake News verbreiten, aber auf jeden Fall wieder richtig gut. Wenn ihr da Zeit zusammen verbringt und ihr gerade nicht im Trainingsmodus seid, wird da auch über Tennisfach gesimpelt oder sind das ganz andere Themen?
Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt absolut Momente, wo wir uns übers Tennis unterhalten, über Turniere, die wir gespielt haben, über Sachen, an denen wir gerade im Training arbeiten oder auch einfach Sachen, die uns gerade schwerfallen. Da hat sie immer ein offenes Ohr für mich und ich immer eins für sie. Also das ist absolut schön und da bin ich auch sehr dankbar für. Aber es gibt auch Momente, wo wir einfach mal zusammen rausgehen und uns über absolut gar kein Tennis Gedanken machen wollen, sondern über irgendwas anderes reden oder ja, uns updaten, was sonst noch so in unserem Leben los ist. Und das ist auch einfach eine schöne Abwechslung und gehört auch auf jeden Fall dazu.
Ich habe 2,5 Jahre in München gelebt und gearbeitet und dann auch eine Freundin gehabt, die in Regensburg gewohnt hat. Deswegen war ich so, keine Ahnung, 20, 30 Mal in Regensburg. Ist eine sehr schöne kleine Großstadt, sage ich jetzt mal. Wie gefällt's dir da? Kann man da gut vom Profitennis abschalten oder ist dir es ein bisschen zu provinziell? Erzähl mal ein bisschen.
Also ich meine, ich komme ja schon mal vom Dorf ursprünglich. Also bei uns ist ja zu Hause gar nichts los. Also von daher ist das für mich hier doch schon eine gute Stadt, muss ich
Okay.
ehrlich sagen. Und ich finde es einfach super schön. Also ich mag das mit der Donau, wenn wir dann im Sommer abends mal da noch uns zusammen hinsetzen können oder allgemein in der Stadt einfach mal rumzulaufen, in ein Café zu gehen. Es ist einfach schön. Es ist eine sehr junge Stadt auch. Also es sind sehr viele junge Leute unterwegs und es ist immer irgendwie belebt und man merkt es auch jetzt. So der Frühling kommt langsam und die ganzen Cafés sind wieder voll und überall siehst du Leute und es ist einfach ja schön und auch definitiv gut zum Abschalten und dann nehme ich mir auch ab und zu meine Freundin mit und wir unternehmen was in der Stadt. Also ja, kommt auf jeden Fall auch nicht zu kurz.
Ja, aber das mit der Verbindung zu Jule Niemeyer klingt doch sehr, sehr gut, wenn ihr euch da gut versteht und ich bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle kann sie dir tennistechnisch weiterhelfen. Das wird auf jeden Fall nicht schaden. Um nochmal kurz Petra einzubinden, wenn sie sich auch schon die Mühe gemacht hat, sie hat auch nochmal als letztes explizit nach den sportlichen Zielen 2024 gefragt. Wir haben ja auch im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet, damit ich auch ein Gefühl dafür bekomme, wo du dich gerade befindest. Sag doch mal, was deine sportlichen Ziele sind, aber auch wie krass du diesen Traum Profi-Tennis auch auf der ganz obersten Ebene noch verfolgst, wie intensiv das in deinem Kopf drin ist.
Also natürlich ist es immer noch mein Ziel und auch mein Traum, das als, ja, meinen Job zu haben und davon leben zu können und die großen Turniere zu spielen und mich da einfach weiterzuentwickeln. Es ist nicht einfach, definitiv. Also ich muss sagen, bringt schon so seine Herausforderungen mit sich, aber ich habe es mir ausgesucht vor ganz vielen Jahren und stehe da auch immer noch voll dahinter. Deshalb bin ich ja auch in dem Umfeld hier, deshalb bin ich damals von zu Hause ausgezogen. Also das steht auf jeden Fall immer noch so. Und meine Ziele für dieses Jahr, also vor allem jetzt momentan, liegt der Fokus sehr auf Matchpraxis. Ich möchte die Sachen, so gut es geht, ja, einfach anwenden, die wir geübt haben, an denen ich gearbeitet habe und dann hoffentlich auch sehen, wie die sich auszahlen. Und wenn wir jetzt richtig so von sportlichen Zielen mit Zahlen und so reden, also ich würde schon anvisieren, nächstes Jahr die Quali für Australien zu spielen. Das ist definitiv ein Ziel von mir. Ich bin auch mit Michael da viel im Austausch und er ist der Meinung, dass es absolut im Rahmen der Möglichkeiten ist und dass da noch viel in mir steckt, was ich aus mir rausholen kann. Und ja, er prophezeit mir ein bisschen ein sehr gutes Jahr vor. Ich hoffe, dass wir damit Recht behalten und möchte da einfach alles für tun, dass ich das mir verwirklichen kann und dann nächstes Jahr eventuell die Quali in Australien spielen kann.
Klingt doch gut. Es spricht nichts gegen ambitionierte Ziele und ist ja jetzt auch nicht völlig unrealistisch. Vielleicht kannst du auch nochmal den Hörerinnen ein bisschen erklären. Ich glaube es zu wissen, bin mir aber nicht ganz sicher, wenn man die Größe des ITF-Turniers in Tunesien gewinnt. Wie viele Weltranglistenpunkte gibt das? 10? 8?
15, 15
15. Ist ein
mittlerweile.
15, ist ein 15er Turnier. Okay. Okay.
Ja.
Und bei dem ITF-Turnier, das du in dein erstes, was du, das war, glaube ich, in Serbien. Wie viel gab es da?
Ja, damals gab es 10.
10, ja, okay. Genau. Und das ist meistens dann so ein Sprung in deiner Ranking-Ebene, wenn du 15 Punkte bekommst, wie viel Plätze springt man dann so ungefähr?
Muss ehrlich sagen, ich habe es noch gar nicht nachgeguckt, beziehungsweise mir meine Live-Ranking gar nicht
Ah, okay.
angeguckt.
Bist du da
Aber bei
abergläubig
uns,
oder warum machst du das nicht? Ich würde
ich
sofort
weiß
machen.
es nicht. Ich bin da irgendwie gar nicht so drin. Wir reden da auch nicht so viel drüber. Es ist mehr so, okay, ich habe eine gute Woche gemacht und wir
Crazy.
schauen jetzt halt mal, wo ich rauskomme, so ein bisschen. Also
Crazy.
ich gucke da wirklich nicht so viel nach. Bei uns ist echt mehr der Fokus, okay, hast du das gemacht, was du dir vorgenommen hast? Ja, habe ich. Okay, es war eine gute Woche für uns. Und deshalb kann ich es gar nicht genau sagen, aber ich weiß, dass so in der Range, wo ich jetzt gerade bin, 15 Punkte natürlich schon deutlich, deutlich, deutlich mehr ausmacht und da schon mehrere Plätze übersprungen werden, als jetzt, wenn man so um die 300 steht. Ja. Also ich erhoffe mir schon einen bisschen größeren Sprung jetzt nach dem Turniersieg.
Ja, dann sage ich dir das jetzt aber auch nicht, oder?
Ja, absolut nicht. Ich will mich überraschen lassen.
Okay, gut. Das ist verrückt. Also einerseits, ich finde das eine gute Einstellung, weil dann kann man ja auch den Fokus behalten. Aber jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe im Behindertensport Weltrangliste Tischtennis so gehabt. Ich habe immer alles sofort nachgeguckt. Das ist auch nicht immer, das tut ja dann auch weh. Und jetzt selbst noch auf
Ja.
Amateurebene im Tischtennis gibt's ganz normal, egal welche Liga du spielst, gibt's auch so ein Punktesystem für nationale Rangliste. Gewinnst du gegen Guten, kriegst du viele Punkte. Verlierst du gegen Schlechten, kriegst du viele Punkte abgezogen und so. Ich habe das Gefühl, das hat immer noch einen großen Einfluss
Sitzt immer noch da.
auf mein Wohlbefinden im Alltag. Wenn ich gegen einen aus meiner Sicht schlechteren Spieler verliere und ich sehe dann am nächsten Tag -8 Punkte oder so,
Das tut schon weh.
dann tut mein Herz weh wie Liebeskummer. Ich bin ehrlich.
Ja, es ist hart, aber ich muss sagen, ich habe da einen guten Abstand mittlerweile.
Das klingt sehr, sehr gesund. Und an euch, liebe HörerInnen, ich werde vielleicht noch ein Intro machen vor der Folge mit Infos über Mara. Dann werde ich die Zahl da auch nennen, dann habt ihr sie zumindest. Oder ihr guckt sie einfach nach. Ihr kennt das ja, live-tennis.eu, da gibt es das Live-Ranking. Aber ich finde das gut, Mara. Aber ab und zu solltest du nachgucken, vor allem wenn du viel gewinnst, weil das gibt ja auch Aufschwung.
Absolut. Absolut, das stimmt.
Gut, wir machen weiter. Ich finde es super, dass du dich voll fokussierst und du hast ja auch, ich meine, über was reden wir? Du bist 20 Jahre alt, wirst 21, trainierst professionell, hast ein super Umfeld. Das ist alles, sind alles Voraussetzungen, für die du nach oben kommen kannst. Aber du hast mir erzählt, dass du trotzdem auch ein bisschen schon an später denkst und studierst. Magst du ein
Ja.
bisschen darüber auch erzählen? Magst du erzählen, was du studierst und wie du das handhabst?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich mit meinen Eltern dann auch irgendwann zusammengesetzt, nachdem ich mein Abitur gemacht habe. Und wir haben dann überlegt, okay, was gibt's für Möglichkeiten? Ich weiß, dass ich auch irgendwie noch was anderes brauche, weil Tennis für mich sonst viel zu groß wird und zu viel Platz in meinem Leben einnimmt und mir das gut tut, auch mich dann mal hinzusetzen, zu lernen, auch mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, auch dann ab und zu mal ein bisschen Prüfungsstress zu haben und so. Ich hatte das ja während der Schulzeit auch und habe mich dann dazu entschieden, ein Studium zu starten. Und ja, wir haben überlegt, ich auch dann mit meinen Eltern, was glaubt ihr, was passt zu mir? Und mein Papa war voll okay. Aber ich glaube, BWL ist immer eine gute Sache. Und dann habe ich BWL probiert und ich muss sagen, ich fand es schrecklich. Also es gibt bestimmt Menschen, zu denen das passt, aber für mich war es einfach gar nichts. Und ich habe dann auch nach ein paar Prüfungen gesagt, also unmöglich, dass ich das hier durchziehen kann. Also da verliere ich den Spaß an allem gefühlt. Und habe dann geguckt, was es für andere Optionen gibt und habe mich jetzt Ende letzten Jahres für Psychologie eingeschrieben.
Wow, okay.
Und habe da jetzt auch meine ersten Prüfungen schon bestanden und muss sagen, es macht mir deutlich, deutlich mehr Spaß. gibt einfach Themen, die mich da super interessieren. Und die Ausbildung ist auch sehr gut da. Also ja, ich mache das dann nebenbei, so kann es einteilen, wie ich es gerne möchte. Dann die Klausuren dann schreiben, wann es mir passt, habe aber natürlich immer einen gewissen Zeitraum, in dem das erfolgen muss. Und bin mit dem Studiengang jetzt sehr, sehr glücklich, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr Aufwand ist, bin ich aber absolut bereit, den da rein zu investieren, weil mich das Thema einfach tausendmal mehr interessiert als es vorher.
Aber das ist doch auch eine Form von Lebensschule beziehungsweise Entwicklung in den jungen Jahren, wenn man halt sich für was entscheidet und dann merkt, das ist es aber nicht und dann eine andere Entscheidung trifft. Das sind ja genau diese Entscheidungen, die alle jungen Menschen, die keine ProfisportlerInnen sind, irgendwie treffen müssen, die einem dann ja auch so diese sozialen Skills geben, ne? Bei denen ich manchmal auch das Gefühl habe, ich bin ja viel unterwegs im Profitennis. Bei den ganz gehypten Talenten, und ich habe das hier schon oft gesagt, es werden einige wieder mit den Augen rollen, aber ich wiederhole es trotzdem nochmal, die halt so wie das Messer durchs Butter gleiten von Juniorentennis ins Herren- oder Damentennis, weil sie halt einfach zu krass gut sind. Da fehlt es manchmal so an diesen Sachen, weil sie halt nie feiern waren, nie studiert haben, nie die Möglichkeit hatten, das halt so zu entwickeln. Deswegen kann das vielleicht auch was sein, was dir total gut tut, auch für dein Profitennis. Weil Fußballer zum Beispiel sagen ja immer, Fußballer, die studieren, Profifußballer, sagen ja immer, ja gut, wir trainieren ein, zweimal am Tag und eigentlich habe ich genug Zeit zu studieren, weil ansonsten würde ich eh nur vor der PlayStation sitzen. Wie ist das denn, wie viel Zeit hat man denn als Profitennisspielerin für das Studium?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.